Mitgekriegt. Nationalsozialismus, Krieg, Nachkrieg. So lautet der Titel der neuesten Ausgabe der Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis. Mit der zum Jahresende erschienenen Ausgabe wollen die Herausgeberinnen im Gedenkjahr 1995 dem vielfach verlogenen Gedenken in Politik und Medien einen anderen Blick entgegensetzen. Der andere Blick fordert auf zu einer nicht nur theoretischen und abstrakten Beschäftigung mit der Geschichte, er fordert auf zum Bruch mit generationsübergreifenden Tabus. Generationsübergreifende Tabus wurden auch in meiner eigenen Familie konsequent aufrechterhalten, bis, sicherlich nicht zufällig, 50 Jahre nach Kriegsende, endlich der Mythos um meinen Großvater entschleiert wurde. Er, der als Arzt an der Front sogar jüdischen Menschen auf die Flucht verholfen haben sollte, war tatsächlich SS-Arzt in Buchenwald, übrigens einer der ersten, der Kastration durchgeführt hat. Selber mit meiner familiären Vergangenheit bzw. dem Umgang damit beschäftigt, hoffte ich, mit der neuesten Ausgabe der Bände Anregung für meine eigene Auseinandersetzung zu bekommen. Im Editorial machen sich die Herausgeberinnen Gedanken über die Verantwortung von Frauen hinsichtlich der nationalsozialistischen Geschichte.
Die abstrakte Annahme einer historischen Verantwortung als Deutsche führt keineswegs umstandslos zur schonungslosen Auseinandersetzung mit den Tätern bzw. Täterinnen und Mitläuferinnen bzw. Mitläufern oder zum verantwortlichen Handeln in der Gegenwart.
Das gesellschaftliche Tabu von Verschweigen und Verdrängen bedeutet nicht zuletzt die Aufgabe jedweden Täterschutzes. Das heißt, den Blick schonungslos auf die konkreten, auch nahestehenden Menschen, ihre Entscheidungen und Handlungen zu richten. Die Herausgeberinnen stellen fest, dass ein solcher Tabubruch gerade auch von Autorinnen gewagt wird, die seit Jahren öffentlich gegen sexuelle Gewalt eintreten, die den Schritt, Täter in ihrer engsten Umgebung als solche zu benennen, bereits gewagt haben. Sich unter feministischem Blickwinkel mit der nationalsozialistischen Herrschaft auseinanderzusetzen, bedeutet außerdem, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum die extrem patriarchale Ideologie des NS eben auch auf Frauen eine starke Anziehung hatte. Schließlich gab es eine nicht unbeträchtliche Zahl von Frauen in der SS und 300.000 Frauen in der Wehrmacht. Ganz zu schweigen von den unzähligen Frauen, die begeistert ihren Kampf an der Heimatfront führten, als Volksfürsorgerin, Blockwärtin oder als Mitglied in nationalsozialistischen Frauenbünden. Leider fehlt gerade diese Auseinandersetzung mit der Einbindung von Frauen in die nationalsozialistische Volksgemeinschaft in dieser Ausgabe der Beiträge völlig. Was ebenfalls marginales Thema bleibt, ist die Recherche nach konkreten Tätern und Täterinnen in der eigenen familiären Geschichte.
Allein im ersten Artikel des Bandes beschreibt Gisela Mitzek ihre Forschungen über die Einbindung ihres Vaters und Großvaters in die Nazi-Verbrechen im polnischen Bromberg und Fordon. Sie lässt die Leserin teilhaben am Graben in ihrer eigenen Erinnerung, an ihrer Suche in Archiven, an ihrer Reise nach Polen und an Begegnungen mit Zeitzeuginnen. Sie findet Hinweise auf die Beteiligung ihres Vaters am Massenmord an polnischen und jüdischen Menschen in Bromberg im Herbst 1939. Die Vermutungen lassen sich jedoch nicht erhärten. Polnische Bekannte ihres Vaters und Großvaters verteidigen die Familie Mitzek. Sie wollten nichts aufwühlen, sondern verzeihen und verweisen sie an die Kirche als den angemessensten Ort des Erinnerns.
Erst beim zweiten Lesen dieses Artikels fällt auf, dass bei der Suche nach der eigenen familiären Geschichte weibliche Verwandte keine Rolle spielen. Bezeichnend, dass selbst bei dieser Recherche die Geschichte der Frauen im Dunkeln bleibt. Insgesamt bleibt die Auseinandersetzung mit der Rolle von Frauen während des Nationalsozialismus auch in diesem Buch eher spärlich, die Themenauswahl erscheint zufällig. Das Spektrum der Themen ist breit gefächert. von den Schwierigkeiten, sich als Mitglied einer Täterinnengesellschaft mit der eigenen Vertreibungserfahrung auseinanderzusetzen, über Zwangssterilisationen von Frauen bis hin zum Umgang mit Zeitzeuginnen oder mit Autobiografien von Frauen, die die nationalsozialistische Verfolgung überlebt haben. Intensiver eingehen möchte ich auf drei Artikel, die sich mit der Geschichte nach 1945 im westlichen und östlichen Teil Deutschlands beschäftigen. Gisela Notz versucht anhand von Quellenstudien und eigenen Erfahrungen ein Bild des Westteils bis in die 60er Jahre zu zeichnen. Hertha Kurich schreibt über die Bedingungen der politischen Sozialisation von Frauen im östlichen Nachkriegsdeutschland. Und Birgit Meyer beschäftigt sich mit dem Selbstverständnis und Politikbegriff politisch aktiver Frauen nach 1945, übrigens auch im Westen. Den Autorinnen zufolge hat es nach 1945 eine bemerkenswerte frauenpolitische Aufbruchphase gegeben. In allen Besatzungszonen bildeten sich in den Betrieben überparteiliche und antifaschistische Frauenausschüsse. Gisela Notz schreibt dazu:
Die Programme einiger Ausschüsse beschränkten sich auf traditionell frauenspezifische Bereiche wie Versorgung mit Lebensmitteln, Kleidern und Möbeln, Erziehung und Bildungswesen, Mütterberatung und Kleinkindbetreuung, Fürsorge und Wohlfahrt, Wohnraumverteilung sowie Kontrolle der Lebensmittelversorgung. Andere Ausschüsse richteten Forderungen nach Abschaffung des Paragraphen 218, Gleichberechtigung der Frauen auf allen Gebieten des Lebens, Mitwirkung in der öffentlichen Verwaltung, gleichem Recht auf Arbeit, gleichen Aufstiegsmöglichkeiten, gleicher Entlohnung führenden Stellungen im Erziehungswesen an die Politik. Einige machten es ausdrücklich zu ihrem Programm, Kampfgemeinschaften gegen den Faschismus zu sein.
Wie schon öfter in der Geschichte haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen die Rolle der Aufräumerin oder der moralischen Putzkolonnen übernehmen müssen. Nach der Kapitulation der Deutschen nahmen Hunderttausende Frauen Erwerbsarbeit in fast allen Wirtschaftsbereichen auf. Als Trümmerfrauen leisteten sie, zum Teil zwangsweise, Wiederaufbauarbeit an zerstörten Häusern und in Industrie, Handwerk und Verwaltung. Viele Frauen entwickelten in dieser Phase ein neues politisches Selbstbewusstsein.
Diese werden als starke, selbstbewusste Frauen beschrieben, die erkannt hatten, dass die Männer auf allen Gebieten versagt hätten und nun die Frauen an der Reihe seien. Heute wird ihnen vorgeworfen, dass sie aus dieser Stärke keine weitergehenden Forderungen abgeleitet hätten, sondern sich wieder in die frühere untergeordnete Rolle gefügt hätten.
Tatsächlich wurde die Überlebensarbeit der Frau von den politischen Entscheidungsträgern, vor allem im Westen, benutzt, weil und solange Männer fehlten. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung nach der Währungsreform von 1948, der Heimkehr der Krieger aus der Gefangenschaft sowie dem Wegfall von Arbeitsplätzen durch Demontage und Rationalisierung veränderte sich die Situation gravierend.
Schon bald jedoch, als das Dringlichste getan war, als die größte Not überstanden war und absehbar schien, dass der Westen Deutschlands von den Westalliierten eher geschützt und wieder aufgepäppelt werden würde, um ein gutes antikommunistisches Bollwerk abzugeben, da wurden zum Beispiel Doppelverdienerverordnungen verkündet, um die Frauen ihrer Bestimmung für Heim und Herd zurückzugeben. Natürlich konnte die Heim- und Herd-Ideologie bei den Alleinerziehenden oder auch bei vielen qualifiziert ausgebildeten Frauen gar nicht greifen. Doch auf der ideologischen Ebene kam der patriarchale Politikbegriff, der Frauen ausgrenzt, wieder zum Tragen.
Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch, dass, obwohl unzählige Frauen in den ersten Jahren der Republik politisch aktiv wurden, sie selbst dieses Engagement nicht als politisches definierten. Dabei richteten sich zum Beispiel Demonstrationen von Frauen oder Hungerstreiks in den Betrieben nicht nur gegen die katastrophale Ernährungslage, sondern beinhalteten auch antikapitalistische Forderungen wie die Sozialisierung von Schlüsselindustrien. Zur Entwicklung der Frauenausschüsse schreibt Gisela Notz:
Den sich neu formierenden Parteien waren die überparteilichen Frauenausschüsse freilich von Anfang an ein Dorn im Auge. Ihre Mitglieder argumentierten damit, dass sich die Frauen den Parteien anschließen und sich dort einbringen sollten. Das lehnte die Mehrzahl der Aktivistinnen ab. Mit dem Wiederaufbau der kapitalistisch organisierten Wirtschaft und dem während der 50er Jahre beobachteten Rückzug ins Private verschwanden die Frauenausschüsse oder schlossen sich dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands, kurz DFD, oder anderen Organisationen an. Einige kämpften auch weiterhin gegen Faschismus und Militarismus, für Frieden, Aufbau einer demokratischen Republik in politischer und wirtschaftlicher Einheit und für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frauen. Politisch aktive Frauen hatten es im Zeichen des Kalten Krieges nicht leicht. Sie wurden schon wieder observiert und diskriminiert.
Auch wenn nicht alle Frauen ohne Murren an den Herd zurückgingen, so war die geschlechtliche Arbeitsteilung in den 50er Jahren weitgehend wiederhergestellt. Weit verbreitet war die Vorstellung, junger Frauen zu heiraten und sich von einem Mann versorgen zu lassen. Gestützt wurde dies durch einen Artikel im BGB, nachdem Frauen nur dann erwerbstätig sein durften, wenn sie ihre Pflicht in Ehe und Familie nicht vernachlässigten. Dieser Artikel wurde übrigens erst 1977 aufgehoben. Eine andere Entwicklung beschreibt Hertha Kurig für das östliche Nachkriegsdeutschland, anders im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Faschismus.
Meine Generation konnte Antifaschismus völlig anders leben, ja, erleben und verinnerlichen. Wir mussten uns emotional wie rational mit den faschistischen Verbrechen auseinandersetzen und eine eigene Position beziehen, auch vor uns selbst. Für uns war keine staatliche Verordnung nötig. Frau, Mann traf in der politischen Arbeit mit Menschen zusammen, die das Konzentrationslager überlebt hatten, die eben erst aus der Immigration zurückgekehrt waren, die nun mit bewundernswertem Elan die erste Reihe im Ringen um die antifaschistisch-demokratische Umgestaltung bildeten. Jahrzehnte vor der Ausstrahlung der Holocaust-Filme durch die ARD sah ich 1946 in Schwerin den Spielfilm der polnischen Regisseurin Wanda Jakubowska »Die letzte Etappe«, ein Film über Auschwitz. Bis heute erinnere ich mich meiner Erschütterung, meiner Scham und wohl auch des Trostes, den ich dabei empfand, dass ich mir geschworen hatte, an der Seite derer zu kämpfen, die dafür lebten, dass solche Gräuel nie wieder geschehen können.
Eine andere Entwicklung als im Westteil schildert Hertha Kurig auch im Hinblick auf die Lebensbedingungen für Frauen. Sie stellt die These auf,
dass in diesen Jahren trotz der begrenzten Sicht die Frauenfrage ist Teil der sozialen Frage und nur mit dieser endgültig zu lösen, die entscheidenden Grundlagen für die Veränderung der traditionellen weiblichen Geschlechterrolle gelegt wurden. Ein Beispiel: Vom ersten Parlament der FDJ 1946 wurden die Grundrechte der jungen Generation beschlossen. Die politischen Rechte, das Recht auf Arbeit und Erholung, das Recht auf Bildung, das Recht auf Freude und Erholung. In der Nennung der Einzelprobleme zum Recht auf Arbeit und Erholung heißt es, die allgemeine und vorbehaltlose Zulassung der Mädel zu allen Berufen, die sie ausführen können. Und ein deutliches Rütteln an der traditionellen Arbeitsteilung der Geschlechter, auch durch einen Befehl der sowjetischen Militäradministration in Deutschland. Um die Diskriminierung in der Entlohnung nach Geschlecht und Alter zu beseitigen, sowie günstigere Bedingungen für die Arbeit von Frauen und Jugendlichen in der Industrie, im Transportwesen, im Handel, in der Landwirtschaft und in den Verwaltungen zu schaffen, befehle ich: Erstens, die gleiche Entlohnung für Arbeiter und Angestellte für die gleiche Arbeit unabhängig von Geschlecht und Alter einzuführen. Nur noch nennen kann ich die Verankerung des Gleichberechtigungsprinzips in den Länderverfassungen, in der Verfassung der DDR, verbunden mit der radikalen Festlegung, dass alle diesem Prinzip widersprechenden Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Unbestritten, Gesetze bewirken nicht unmittelbar und unvermittelt Veränderungen. Aber sie geben doch Aufschluss über den Zeitgeist und die Atmosphäre, bilden eine Basis für das Ringen und die öffentliche Auseinandersetzung mit allen Traditionen, Vorstellungen und Verhalten. Minderwertig brauchen wir uns nicht zu fühlen, eher schon herausgefordert, uns als dem männlichen Geschlecht gleich erweisen zu wollen. Die jungen Landarbeiterinnen und Fabrikarbeiterinnen, die sich damals entschlossen zu studieren, taten das nicht mit der Absicht, an der Uni einen standesgemäßen Partner zu finden und ihr Leben im Heim und am Herd zu verbringen. Wenn sie durchgerungen hatten, den ungewohnten Schritt zu tun, dann machten sie sich einen anderen Lebensplan. Sie wollten schon etwas mehr, etwas bewirken. Natürlich wünschten wir uns einen Partner, mit dem Frau durch dick und dünn gehen konnte, auch Kinder. Es war nicht die Zeit, die Ehe in Frage zu stellen, wohl aber die Ehe als Versorgungsinstitution für die Frau. Wir hatten auch die Möglichkeit der Identifikation. Die antifaschistischen Widerstandskämpferinnen, die das Konzentrationslager überlebt hatten, die aus der Emigration zurückkamen, die Frauen, die sich dem Faschismus verweigert hatten, sie übernahmen Verantwortung, hatten Einfluss.
Soweit die relativ positive Einschätzung von Hertha Kurig. Es fällt auf, dass in diesen Artikeln zur Nachkriegsgeschichte von historischen Kontinuitäten auch bei Frauen nach 45 nicht die Rede ist. Es wird der Anschein erweckt, fast alle Frauen wären durch das Ende des Nationalsozialismus über Nacht zu politisch aktiven Antifaschistinnen geworden. Der letzte Artikel zum Thema beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie in der Frauenbewegung über den Nationalsozialismus diskutiert wurde und wird. Dörte Stahl kritisiert sowohl die in den 70er Jahren auftauchende These, dass letztlich alle Frauen Opfer des im Nationalsozialismus gipfelnden Männlichkeitswahns waren, als auch die einseitige Identifikation mit Widerstandskämpferinnen oder Verfolgten. Diese Tendenzen seien Resultat der Ablehnung und Verdrängung der eigenen Geschichte. Abschließend stellt sie fest, nur wenn Frauen entsprechend ihrem Anteil auch Verantwortung für die negativen Seiten der Geschichte übernehmen, können sie selbst Subjekt der Geschichte sein. Soweit jetzt ein Einblick in die breit gefächerte Themenauswahl der neuesten Beiträge für eine feministische Theorie und Praxis. Die Herausgeberinnen haben sich mit einer Zeitreise von 33 bis zur Gegenwart viel, vielleicht zu viel vorgenommen. Eine Beschränkung auf und intensivere Behandlung von weniger Themen wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Auf jeden Fall zu empfehlen ist der Band an Frauen, die sich bisher nur wenig mit dem Thema beschäftigt haben. Die Verknüpfung von subjektiven Berichten eigener Geschichte mit Quellenstudien und Zeitgeschichte macht die Artikel lebendig und vermeidet Abstraktionen. Das Buch regt an zum Weiterlesen, Weiterfragen, vielleicht auch zum Suchen nach der eigenen Geschichte. Einen kurzen Nachschlag zu dem Beitrag. Die Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis sind erhältlich in allen guten Buchläden, zum Beispiel im Jos Fritz in der Wilhelmstraße, und kosten 23 Mark.